Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner, Mikrofon, herzlich willkommen.
Wir haben einfach eine Sicherheitsglasscheibe genommen mit polierten Kanten. Die haben wir in zwei Holzböcke gestellt und damit stand schon der ganze Hustenschutz. Wir haben auf die Schnelle Flyer entwickelt und das haben wir an all unsere Kunden geschickt in Bremen, um Bremen herum. Ja, das lief wie geschnitten Brot.
Erzählt der Glasbaumeister Christoph Lenderoth. Sie erinnern sich an die Hygienewände aus Plexi oder Echtglas, die auf einmal überall auftauchten zu Beginn der Corona-Pandemie. Eines von vielen neuen Produkten, das diese Ausnahmezeit hervorbrachte und mit dem sich innovative Firmen über Wasser hielten. Gleich mehr davon in dieser Sendung, in der wir auch im Börsengespräch zurückblicken wollen auf die Corona-Zeit vor 5 Jahren. Zunächst aber schalten wir nach Potsdam zu unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter, der den Auftakt der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten von Bund und Kommunen beobachtet. Um 14 Uhr soll es losgehen. Die Forderungen der Gewerkschaften liegen auf dem Tisch. 8% mehr Lohn, mindestens 350 Euro mehr monatlich und 3 Urlaubstage. Also relativ üppige Forderungen vor dem Hintergrund der mauen Konjunkturlage. Christoph, wie werden die begründet von Verdi und dem Beamtenbund?
Naja, es geht den Gewerkschaften um die Attraktivität des öffentlichen Dienstes gegenüber der freien Wirtschaft. Bis zum Jahr 2030 müssten rund 1 Million Stellen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen altersbedingt nachbesetzt werden. Und diese Leute bekäme man eben nur, wenn man sie anständig bezahle. 8% mehr Geld seien da völlig gerechtfertigt, sagen die Gewerkschaften. Das seien keine überzogenen Forderungen. Der Staat habe 1 Billion Euro Steuereinnahmen. Die Kommunen hätten 4,5% mehr Einnahmen laut Steuerschätzung, sagt Wernicke. Und das sei am Ende letztlich alles eine Frage der fairen Verteilung. Und weil die Arbeit immer mehr verdichtet wird, die Arbeitnehmer immer mehr in der gleichen Arbeitszeit machen müssten, fordert Verdi eben diese 3 zusätzlichen freien Tage. Also um der hohen Verdichtung der Arbeit etwas entgegenzusetzen, so die Logik der Gewerkschaften.
Und was sagen jetzt die Arbeitgeber dazu?
Naja, wir sind ja hier in Potsdam und hier ist Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert am Ruder und der sagt, diese Forderung ist unrealistisch. Man habe für die nächsten 2 Jahre 5% im Haushalt eingepreist. Die Forderung passe da nicht rein, was die Gewerkschaft aufruft. Da geht es ja, wie gesagt, um 8%. Man habe viele Aufgaben vor der Brust, wie die Wärmewende, die Verwaltungsdigitalisierung und das koste Geld. Geld, das man nur einmal ausgeben könne. Rund 15 Milliarden Euro würden die Forderungen der Gewerkschaft Kosten rechnen die Arbeitgeber vor, also die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, kurz VKA. Und die Kommunen seien mit 160 Milliarden verschuldet, sagt Karin Welge, SPD-Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen und Verhandlungsführerin der Arbeitgeberseite. Und die Forderungen der Gewerkschaften seien daher realitätsfremd, gerade vor dem Hintergrund der vielen Aufgaben, die Kommunen zu bewältigen hätten. Und sagt, wenn man nur auf die blanken Zahlen schauen würde, das hat sie mir gerade noch mal gesagt, wäre gar nicht drin und ruft zur Bescheidenheit auf. Also man sieht, hier sind verhärtete Fronten schon vor Beginn der Verhandlungen.
Ja, das klingt so. Wird es denn Warnstreiks geben, vielleicht sogar noch vor der Bundestagswahl?
Naja, Gewerkschaftsboss und SPD-Mitglied Frank Wernicke appelliert an die Arbeitgeber, nicht an die unguten Traditionen oder an den unguten Traditionen festzuhalten, erst in der 3. Verhandlungsrunde ein Angebot vorzulegen. Wernicke erwartete ein Angebot zur 2. Runde und dies ja unmittelbar vor der Bundestagswahl. Und danach werde sich, so sagte er mir gerade, alles weitere entscheiden. Das klingt so, als ob er Warnstreiks vor der Bundestags vermeiden will. Es heißt aber auch, was man mit darin lesen kann, man ist streikbereit. Also man sieht also vor Augen schon zähe Verhandlungen und das Ganze ist ja auf 3 Runden angelegt. Also ist durchaus auch möglich, dass man hier mit 4 Runden rechnen kann.
zum Auftakt der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst waren das erste Informationen von Christoph Richter. Vielen Dank nach Potsdam. Streiks lagen auch bei Volkswagen in der Luft im Herbst. Die konnten zwar abgewendet werden, kurz vor Weihnachten nach einem tagelangen Verhandlungsmarathon und auch die Schließung ganzer Werke. Dennoch bleiben nach der Tarifeinigung viele Fragezeichen, denn VW hält am Sparkurs fest. Insgesamt 35.000 Stellen sollen abgebaut werden, wenn auch ohne betriebsbedingte Kündigung. Auch im modernsten VW-Werk in Zwickau, das seit 2019 komplett auf die Fertigung von Elektroautos umgerüstet wurde, herrscht viel Unsicherheit, wie Alexandra Gerlach erfahren hat.
Wie ein Riesen-UFO liegt das VW-Werk seit 1990 langgestreckt in der Ebene von Mosel bei Zwickau. VW-Pressesprecher Christian Sommer geht flotten Schrittes in die riesige Produktionshalle 6.
Ja, das Fahrzeugwerk hier, was für 1,2 Milliarden Euro vor 5 Jahren umgerüstet worden ist, bietet eine Gesamtkapazität von technisch 360.000 Einheiten. Sie sind hier im modernsten Werk der VW AG in Europa.
Noch werden hier 6 E-Modelle gefertigt, der ID.3, ID.4 und ID.5 sowie Cupra und 2 Audi-Modelle. Das Werk, das über eine hohe Automatisierungsrate von 35% verfügt, steht dennoch vor einer ungewissen Zukunft. Laut der Tarifeinigung vom Dezember soll, mit Ausnahme der Audi-Fahrzeuge, die Produktion der zukunftsweisenden VW-Modelle, die hier entwickelt wurden, ab 2027 in andere VW-Werke verlagert werden. Stattdessen könnte das Zwickauer Werk Zentrale für das Recycling von VW-Autos aller Antriebsarten werden. Was das genau bedeutet, ist auch nach der kurzfristig vorgezogenen Betriebsversammlung letzte Woche noch unklar. Die Belegschaft ist verunsichert.
Tja, das ist, denke ich, in vielen Köpfen relativ spannend, wie es hier weitergehen soll, also ob der Standort weiterhin Bestand hat. Ja.
Ich denke, es wird eine herausfordernde Zukunft.
Im Zwickauer Werk arbeiten noch 9.500 Menschen. Das Werk ist aktuell wegen schleppender Verkaufszahlen bei E-Autos nur zu 66% ausgelastet. 2024 rollten 204.000 Fahrzeuge vom Band. Doch nach der Umsetzung des Tarifkompromisses bliebe ab 2027 nur noch eine Fertigungslinie für die Produktion zweier elektrischer Audi-Modelle übrig. Das bedeutet eine Auslastung von gerade mal einem Drittel. Was das für die Beschäftigten bedeutet, ist unklar. Dennoch zeigt sich der Betriebsrat zufrieden mit dem Kompromiss. Martin Lehmann ist Sprecher des Betriebsrates von VW Zwickau. Er hebt hervor:
Keine Werksschließungen in Zwickau und an anderen Standorten in Deutschland. Eine harte, unkündbare Beschäftigungssicherung bis 2030. Keine Entgeltkürzungen. Und letzten Endes natürlich eine Perspektive für den Standort. Die Zusage für das Fahrzeugrecycling, die definitive Zusage für die Fertigung der Audi-Modelle der beiden, die wir jetzt schon haben, bis 2030.
Doch die Fertigung der beiden E-Modelle von Audi wurde in Medienberichten jüngst schon wieder in Frage gestellt. Denn auch die Absatzzahlen bei VW-Tochter Audi schwächeln. Besorgt schaut daher auch die Branche der Automobilzulieferer Sachsens auf die Entwicklung in Zwickau. Die sei bitter, sagt Netzwerkchef Dirk Vogel.
Man wähnte sich schon hier in der Region auf der sicheren Seite, weil man die Transformation ja tatsächlich geschaffen hat und auch für den Konzern in vielen Veröffentlichungen natürlich der Vorzeigestandort war.
Allein in Westsachsen seien aktuell rund 500 Zulieferunternehmen eng mit der Automobilproduktion verbunden, sagt Vogel. Er sieht in dem Abzug der in Zwickau entwickelten und gebauten elektrischen VW-Modelle ID.3, ID.4 und ID.5 ein Sterben auf Raten des Standortes Zwickau.
Was wir aber sehen werden, ist ein Zurückgehen der Investitionen, weil natürlich auf Sicht, und zwar ab 2027, die Produktion deutlich geringer wird. Ist der Standort mit geringerer Stückzahl noch wirtschaftlich?
Der Präsident der IHK Chemnitz, Max Jankowski, zeichnet ein Worst-Case-Szenario, in dem 30.000 bis 40.000 Arbeitsplätze in der Region Westsachsen verloren gehen könnten. Um mittel- und langfristig das Aus für das bisherige Leitwerk der VW E-Mobilität abzuwenden, müsse der Volkswagen-Konzern sich eindeutig zum Standort Zwickau bekennen, fordert Dirk Vogel, ebenso wie die sächsische Landesregierung. Und die Bundespolitik müsse sich endlich stark machen für ein überzeugendes E-Mobilitätskonzept, um den Markt für Elektrofahrzeuge wieder anzukurbeln.
Aus dem VW-Werk in Zwickau berichtete Alexandra Gerlach und damit kommen wir zum Börsengeschehen heute. VW und andere Autobauer, die sind ja heute auch unter den Gewinnern im DAX, Sami Ibrahim im Frankfurter Börsensaal. Was steckt denn dahinter?
Eine Wette auf die Zukunft, das ist ja eigentlich auch börsentypisch. Hier wird die Zukunft gehandelt, wie man so schön sagt. In diesem Fall wird das halt besonders deutlich. Es geht darum, ob es eventuell weniger oder gar keine Zölle durch Trump für die Autobauer gibt. Also ob das ein großer Bluff sei, der da laufen würde. Das ist jedenfalls die Diskussion. VW gut 2% im Plus, die Porsche Holding sogar fast 4% und auch BMW und Mercedes-Benz mit 2,5% ganz vorne im DAX mit dabei.
Und das zieht den DAX als Ganzes nach oben?
Kann man so sagen, neuer Rekord, um kurz nach 11 war es soweit, 21.520 Punkte standen dann hier auf der Tafel, inzwischen ein bisschen zurückgegangen. Der aktuelle Stand bei 21.439 Punkten, das ist ein jetzt nur noch ein kleines Plus von 0,1%.
An vielen Stellen in unserem Programm geht es in dieser Woche ja um die Corona-Pandemie. Die chinesische Metropole Wuhan, die wurde im Januar vor 5 Jahren in einen Lockdown versetzt. Und viele schauten damals ja ungläubig nach China und wahrscheinlich sahen ja auch viele auf dem Frankfurter Börsenparkett, oder?
Ja, das ist definitiv so richtig. Wir haben ja hier dann einiges erlebt. Es wurde vor allen Dingen sehr leer mit einem Mal im Handelssaal. Da waren wir Journalisten quasi alleine unter uns. Jedenfalls die Fernsehleute, die ja unbedingt hierbleiben mussten. Auch die, Hörfunker sind ja dann ins Homeoffice gegangen, wie alle anderen auch. Und die Börse, die sehr stolz darauf ist, dass es keine einzige Unterbrechung in der ganzen Zeit im Handel gegeben hat. Die hat die Maßnahmen hier radikal nach oben gefahren. Die Präsenzpflicht für die Händler aufgehoben. Und zack war der Saal dann auch leer von einem Tag auf den anderen. Und ich habe mit Tim Öxner darüber gesprochen von der Stäubing AG. Das ist einer der Händler, die hier auf dem Parkett jeden Tag sitzen. Und habe ihn gefragt, wie das damals für die Händler war, plötzlich von woanders aus zu handeln.
Ja, sehr herausfordernde Zeiten damals, technisch sowohl als auch für die Personalien. Die Händler sind im Prinzip in die Notfall-Locations gekommen. Also die sind weg von der Präsenzpflicht hier im großen Handelssaal an der Frankfurter Wertpapierbörse in ein abgelegenes Büro, wo quasi dann ganz wenig Leute mit dem entsprechenden Mindestabstand saßen und von dort aus gehandelt haben. Also die Präsenzpflicht wurde entsprechend aufgelöst und die Händler sind von der Börse verschwunden in die Notfall-Location.
Nun war das nicht nur rein von den Örtlichkeiten ja keine ganz so einfache Geschichte. Wir haben den DAX erst einmal logischerweise einbrechen sehen, als alles auf Stopp gestellt worden ist. Dann hat er sich allerdings auch relativ schnell wieder erholt. Aber was stand da dahinter? Vielleicht können wir das so ein bisschen auseinanderklamüsern, wie diese Entwicklung mit einem Mal stattgefunden hat.
Ja, der DAX hatte minus 10% an einem Tag verloren. Das war mit einer der größten Tagesverluste überhaupt. Der DAX hatte sich dann aber im Laufe der Zeit auch wieder relativ schnell erholt. Aber natürlich die Volatilität, also die Schwankungsbreite hier an der Börse in Frankfurt war natürlich enorm. Die Händler haben natürlich dann sehr, sehr viel zu tun auch gehabt. Also sie mussten sehr, sehr viel an der Quote-Maschine, also im Prinzip die Maschine, die alle Quotes in den ganzen Papieren einstellt, sehr, sehr viel manuell adjustieren. Die Quotemaschinen waren auch entsprechend technisch am Limit, weil die Kapazitäten einfach so knapp waren und die Kursbewegungen so hoch waren in den ganzen Papieren gleichzeitig, dass im Prinzip die technischen Herausforderungen für die Quotemaschine auch sehr, sehr hoch waren. Und die Menschen hinter den PCs, also die Händler, waren natürlich sehr, sehr stark gefordert, entsprechend die Quotemaschine anzupassen und entsprechend die Orders, wenn es ginge, auszuführen.
Und mit einem Mal haben die Menschen die Aktien für sich entdeckt. Wir haben das ja auch gesehen, dass viele Jugendliche mit einem Mal zu Hause saßen. Viele Menschen sich mit einem Mal für Aktien interessiert haben, weil sie Geld zwar bekommen hatten, hatten aber nichts sonst zu tun.
Ja, die Anzahl der eröffneten Depots war in der Tat deutlich höher als in den Vor-Corona-Zeiten. Wir hatten natürlich an den Börsen hier auch sehr, sehr hohe Umsätze in den Zeiten. Also sowohl als es auch runterging, als es auch später dann hochging. Die Leute haben sich für die Aktie deutlich mehr interessiert und entsprechend die Depots Eröffnungen sind entsprechend nach oben gegangen und die Umsätze an der Börse waren auf dem Weg nach unten sehr, sehr groß und auf dem Weg nach oben ebenfalls sehr, sehr groß und das Interesse für die Aktie ist deutlich, deutlich gestiegen.
Dann lassen Sie uns ganz kurz über verschiedene Branchen, auch Einzelunternehmen reden, die da in der Zeit auch für Furore gesorgt haben. Also das Prominente zum Beispiel ist, glaube ich, die Lufthansa, die am Ende aus dem DAX auch rausgeflogen ist. Das kam ja auch von jetzt auf gleich.
In der Tat, nicht nur der gesamte DAX hat sich bewegt, natürlich gab es auch eine riesen Branchenverschiebung. Also im Prinzip alles, was zwischenmenschliche Interaktionen sozusagen zugrunde legt, zum Beispiel Lufthansa, TUI oder im Prinzip menschliche Interaktion ist dann natürlich ganz schön abgestraft worden, weil die Menschen sich entsprechend isolieren musste und natürlich Aktien wie zum Beispiel vom Zoom-Call oder so sind natürlich in die Höhe geschossen. Also es gab eine deutliche, deutliche Branchenverschiebung hin zu im Prinzip Homeoffice-Aktien oder hin zu Aktien auch zum Beispiel wie Amazon, wo die Leute dann entsprechend von zu Hause aus bestellt haben und weg zum Beispiel von TUI und Lufthansa.
Und hin zu Lieferdiensten?
Auch natürlich. Zum Beispiel Zalando, Amazon, HelloFresh. Die hatten natürlich alle entsprechende Zuwächse. Und es gab natürlich eine Riesenverschiebung hin zu den neuen Gegebenheiten. Weil die Leute konnten sich ja nicht mehr treffen und konnten sich nicht mehr austauschen. Das wurde alles aus der Isolation heraus gemacht. Und das hat natürlich an der Börse natürlich für erhöhte Volatilität gesorgt. Und natürlich Verschiebung von ganzen Branchenzweigen. Und natürlich der im Prinzip der größte Verlierer war damals die Lufthansa, die ja dann entsprechend, wie Sie richtig erwähnt hatten, aus dem DAX dann rausgeflogen ist.
Weil der Staat eingestiegen ist. Und ein Rennen hatten wir, ein sehr enges Rennen, als es mit einem Mal um die Jagd nach dem richtigen Impfstoff geht. Da hatten wir verschiedene Kandidaten, auch eben zum Teil schon an der Börse, zum Teil sind sie in der Zeit an die Börse gegangen. Wie war das zu handhaben?
Ja, das waren die drei großen, Novavax, BioNTech und Moderna. Die Impfstoffhersteller sind natürlich entsprechend dann nachgefragt gewesen. Die Aktien teilweise sehr, sehr stark gestiegen. Es ging ja dann im Prinzip darum, auch für die Banken, die hatten ja teilweise fast nach Virologen Ausschau gehalten, um entsprechend das Thema sozusagen vorhersehbar zu machen. Und wie geht man mit dieser neuen, komplett neuen Situation um? Was ist es wirklich ein Virus? Welche Folgen ergeben sich? Wie kriegt man sozusagen diese ganz, ganz große Unsicherheit aus der aktuellen Situation damals in den Griff? Insofern war natürlich Know-how gefragt. Und die Impfstoffhersteller, die genannten drei, sind natürlich die Aktien stark angestiegen in dieser Zeit.
Und das war Tim Exner von der Staubing AG, einer der Händler hier auf dem Parkett. Und wie gesagt, wir haben das aufzeichnen müssen.
Mit einem Corona-Rückblick. Vielen Dank dafür. Dann schauen wir noch ganz schnell auf den Devisenmarkt.
Ja, der Euro ist stark gestiegen auf 1,0483 $. Ich hänge den Rentenmarkt mal hinten mit dran. Die Umlaufrendite ist da 2,50%, auch deutlich gestiegen. Und der Goldpreis zusammen mit den Aktienmärkten jetzt angestiegen auf 2.778 US-Dollar je Feinunze.
Börseninformationen waren das von Samir Ibrahim. Vielen Dank nach Frankfurt. Auch im Firmenporträt, das ja jeden Freitag hier läuft, spielte die Pandemie eine große Rolle. Eventfirmen, die keine Events mehr hatten, Hersteller von Desinfektionsmitteln oder Masken, die sich vor Aufträgen nicht retten konnten. In allen Facetten wurden Unternehmen beleuchtet, die von der Pandemie besonders betroffen waren. Heute blicken wir nochmal auf zwei von ihnen, auf einen Glasbaubetrieb aus Bremen und eine Schneiderei aus dem Ruhrgebiet. Birgit Becker hat beide um ihre Erinnerungen gebeten und lässt erneut hineinhören in die Reportagen von damals.
Im Sommer vor 5 Jahren. Der Reporter Simon Schomecker besucht in Gelsenkirchen eine ganz besondere Schneiderei.
Dass bei Charisma Costumes in Gelsenkirchen nur eine einzige Nähmaschine läuft, kommt eigentlich selten vor.
Normalerweise kann es auch wirklich Sweatshop-mäßig hier vorangehen. Das kann ja sehr laut sein, wenn so eine Maschine rattert und die Overlocks rattern oder die Bügeleisen sissen, dann kommt da schon was drauf.
Manchmal entstehen in 2 Monaten 300 Kostüme für ein Theaterstück. Momentan ist eine leise Geräuschkulisse normal.
Corona eben, die Bühnen dicht, die Theater geschlossen, Reisen zu Proben nicht möglich. So war das damals. Jetzt, 5 Jahre später, erinnert sich Ben Vorhaar, Tänzer, Choreograf, Kostümbildner, Mitinhaber von Charisma Costumes, an diese Zeit.
Wir haben dann auch noch Sachen zu Ende gebracht, die nicht auf die Bühne gekommen sind. Und dann habe ich auch sofort, haben wir die Arbeitszeiten aufgeteilt. Wir haben dann gesagt, okay, dann arbeitest du und dann arbeite ich und dann arbeitest du und dann übernehmen wir dazu auch. Das war ja schon eine organisatorische Sache. Und ja, das war natürlich nicht schön, wenn alles wegbrach.
Was ihm und seiner Kostümschneiderei half, das waren die Kunden. Theater, Tanzproduktionen, die bestellte Kostüme abnahmen, obwohl die erstmal keine Bühne sehen würden. Und außerdem tat der Kostümschneider, was er am besten konnte. Er nähte.
Am Anfang sofort sind wir angefangen, Masken zu machen. Und da haben wir so einen ganz tollen afrikanischen Print, die ich auch in großer Menge dann einkaufen konnte. Die waren so speziell, dass ganz viele Leute die einfach haben wollten. So, das hat mich auch echt gut gerettet für mich.
Machen, was man am besten kann. Wo der eine Corona-Masken nähte, da baute der andere. Hygienewände, weniger vornehm, Spuckschutzwände genannt. Im Glasbaubetrieb von Christoph Lenderoth ging man daran, ein neues Produkt zu entwickeln. Die Corona-typischen Scheiben, die es bald überall gab. Auf jeder Verkaufstheke, jedem Schalter, jedem Tresen. Aus reiner Notwehr ging er daran, erinnert sich der Glasbaumeister.
Es war ja eine ganz enorme Verunsicherung, teilweise auch Hysterie da, dass keine Handwerker nirgendwo mehr in Privathaushalte rein durften, beziehungsweise auch nicht auf den Hof von unseren Stammkunden. Und daher die Not hat erfinderisch gemacht und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir diese weggebrochenen Umsätze jetzt irgendwie kompensiert.
Christoph Lenderoth, jetzt 5 Jahre, nachdem er seine ersten Hygienewände baute, aus Echtglas, wie er betont, nicht aus Plexiglas, das zu Beginn der Pandemie ganz schnell zur Mangelware wurde. Auch Christoph Lenderoth bekam Besuch vor 5 Jahren von Deutschlandfunk-Korrespondentin Felicitas Böselager.
Christoph Lenderoth steht vor einem großen, schweren Glaszuschneidetisch in einer Werkshalle seiner Glaserei. Hier entsteht alles Mögliche.
Für Notverglasung, für Schaufensterverglasung, alles was einschalig ist, genau, kein Isolierglas.
Und seit ein paar Monaten auch ein ganz neues Produkt.
So steht sie normalerweise, die Hygieneschutzwand, und schützt den Gegenüber vor allen möglichen Husten-, Nies- und Tröpfcheninfektionen.
Die Hygieneschutzwände Lenderoths, Spuckschutzvarianten aus Echtglas. Man habe damals im Team zusammengesessen und sei kreativ geworden, erinnert sich der Firmenchef, der mit 50 Beschäftigten einen größeren Handwerksbetrieb führt.
Naja, die einfachste Lösung ist oftmals immer die beste Lösung. Wir haben einfach eine Sicherheitsglasscheibe genommen mit polierten Kanten. Die haben wir in 2 Holzböcke gestellt und damit stand schon der ganze Hustenschutz. Wir haben auf die Schnelle Flyer entwickelt und das haben wir an all unsere Kunden geschickt in Bremen, um Bremen herum. Als Handwerker ist man ja meist regional tätig. Ja, das lief wie geschnitten Brot.
Immerhin einen Teil seiner Umsatzeinbußen aus der Corona-Zeit habe er mit den Hygienewänden ausgleichen können, bilanziert Christoph Lenderoth. Und wie nicht anders zu erwarten, je mehr sich die Corona-Lage entspannte, desto geringer wurde das Interesse an den Hygienewänden. Er baut sie aber immer noch als Infektionseindämmer in Großraumbüros oder als Sichtschutz in Arztpraxen, um Patientendaten auf den Computern abzuschirmen. Und Ben Vorhaar, der Choreograf, Kostümbildner, Kostümschneider. Masken näht er keine mehr. Online-Nähkurse, die er in der Pandemie entwickelt hat, die laufen nebenher weiter. Aber eigentlich, sagt er, sei er wieder schnell auf die Beine gekommen.
Ich muss sagen, dass in der zweiten Hälfte von die Corona-Pandemie konnte ich trotzdem reisen und Sachen machen. Ich war dann zum Beispiel alleine in einem Zug nach Zürich. Da waren vielleicht 5 Leute drin. So, das war möglich, um die Produktion zu machen.
Eins aber verbindet den Künstler mit dem Handwerker, den Kostümschneider mit dem Chef eines mittelständischen Unternehmens. Beide sagen, sie haben die Corona-Jahre bestärkt überstanden.
Es hat mich schon irgendwie alert gemacht. Jetzt muss ich auch sagen, mittlerweile auch an andere Sachen. Ich meine, wenn man wieder was isst. Am Ende hat es mir trotzdem geholfen.
Naja, wir mussten aus dem Nichts heraus ein Produkt entwickeln und wir haben festgestellt, dass wir dazu in der Lage waren, dass wir dabei viel lernen können und dass wir auch agil sein müssen. Wenn wir das hinkriegen und wenn wir den Blick nach vorne richten, dann ist es etwas, was wir aus dieser Corona-Pandemie mitgenommen haben, ja.
Eindrücke waren das, zusammengestellt von Birgit Becker, die Sie wieder hören können ab 17.05 Uhr, dann auch im Interview mit einer Hotelbesitzerin, die zurückblickt auf die Corona-Zeit. Weiteres Thema dann das Wettrennen des Impfstoffherstellers BioNTech und des Impfstoffherstellers CureVac und die umstrittenen Corona-Hilfen. Das also alles in einem Schwerpunkt heute in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Da geht es heute um das amerikanische KI-Projekt Stargate.
Das Hamburger Abendblatt hebt hervor, ein japanisches Unternehmen und amerikanische Firmen wollten 500 Milliarden US-Dollar investieren. Infrastruktur ist Macht im Bereich KI. Wer die Rechenzentren betreibt, über die diese gigantischen Datenströme laufen, wem es gelingt, die nötige Stromversorgung dafür aufzubauen, der kontrolliert genau die Technologie, von der Experten annehmen, dass sie das kommende Jahrzehnt bestimmen wird. Das von Trump angekündigte Stargate-Projekt zeigt, wie ernst die USA die Sache nehmen. So will man die Kapazitäten schaffen, die es braucht, um die KI-Modelle der nächsten Generation zu trainieren. Und Europa muss jetzt aufpassen, nicht erneut abgehängt zu werden. Die Süddeutsche Zeitung meint, es verwundert nicht, dass die beteiligten Unternehmen wie Datenbankspezialist Oracle oder ChatGPT-Erfinder OpenAI die Bedeutung von KI für den medizinischen Fortschritt hervorheben. Das kommt gut an bei der Bevölkerung. Wer könnte schon etwas dagegen haben, dass der Kampf gegen Krebs mit besseren Werkzeugen geführt wird? Ein Blick auf die Beteiligten zeigt aber auch, dass es ihnen bei allen Bekundungen weniger ums Gemeinwohl, denn um ihr eigenes geht. Sie wollen noch reicher werden oder der Beste sein. Die Börsenzeitung geht ein auf Regulierungsmaßnahmen der Europäischen Union im Umgang mit der Digitalwirtschaft. Der Digital Service Act ist ähnlich wie auch die Datenschutzgrundverordnung ein nach mehrjähriger Analyse und Diskussion entstandener gesetzlicher Standard, mit dem die EU Maßstäbe setzt, die auch global als verlässlicher Rechtsrahmen durchaus Zustimmung finden. Ein Kniefall vor Big Tech ist daher nicht angebracht, zumal für diese Unternehmen Europa jenseits des Heimatmarktes die teilweise mit Abstand wichtigste Geschäftsregion ist, die sie weder düpieren noch ihr den Rücken kehren werden.
Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Eva Bahner.